Ja, auch von mir nochmal schönen guten Morgen. Und ich möchte euch als erstes eine kleine Warnung aussprechen. Der Bibelvers, über den ich heute predige, ist extrem aufdringlich. Bei mir hat er sich Anfang September schon eingenistet. Es ist ein typischer Weihnachtsvers. Tja, was soll ich da damit? Aber er hat mir keine Ruhe mehr gelassen und hat so viele Assoziationen in mir ausgelöst, dass ich dann irgendwann, ich glaube im Oktober, Tobias gesagt habe, du, ich übernehme mal die Weihnachtspredigt, da ist ein Vers, der lässt mir keine Ruhe. Der Witz war dabei, dass ich all die Wochen zwar jede Menge Gedanken hatte, aber noch keine Idee, was diese Predigt eigentlich sein sollte, was damit gesagt werden sollte. Ich wusste nur, ich muss darüber predigen. Ich lese uns einmal vor. Der Vers steht beim Propheten Jesaja im 9. Kapitel, Vers 5. Und es ist erstmal die Luther-Übertragung von 1984. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Es waren diese vier Doppelnamen, die mich in ihren Bann gezogen hatten. Namen sagen in der Bibel ja immer auch etwas über das Wesen oder auch die Aufgabe der Person aus. Aber so ganz griffig waren die meisten Namen für mich nicht. Ich habe mir dann erst mal verschiedene Übersetzungen angeguckt. Hat jetzt aber auch nicht wirklich weitergeholfen, weil was ist eigentlich ein Gottheld? Oder was soll das bedeuten, wenn ein neugeborenes Kind als Ewigvater bezeichnet wird? Ich hatte den Impuls, dass ich mich an Tobias wende und sage, was ist denn die beste Übersetzung am nächsten, am Urtext. Aber dann habe ich mich bewusst entgegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, nee, wenn die Übersetzungen doch ganz in unterschiedliche Richtungen bei mir Gedanken auslösen, dann erzählen sie uns ja vielleicht etwas über die unglaubliche Vielschichtigkeit dessen, der da angekündigt wird. Und ich möchte jetzt im ersten Teil der Predigt zumindest mal ein paar der Assoziationen mit euch teilen, die mir da so gekommen sind im Laufe der Wochen. Fangen wir mit dem ersten Namen an, der in allen Übersetzungen gleich ist, Friedefürst. Das ist wohl auch der, den wir am häufigsten noch gebrauchen. Jesus, der hier angekündigt wird, ist also ein Fürst, aber ein Fürst der besonderen Art. Denn die Fürsten dieser Welt, die halten ihre Völker nieder und unterdrücken sie auch mit Gewalt. Während Jesus selbst von sich sagt, dass er sanftmütig und demütig ist. Friede ist also seine Art zu herrschen. Er zwingt niemanden, ihm zu gehorchen, sondern ist gekommen, um zu dienen, um als Lamm Gottes Frieden zu schenken zwischen Gott und den Menschen. Unser Herr kommt also mit Frieden statt mit Gewalt. Er macht Frieden zwischen Gott und den Menschen und er verheißt denen Frieden, die ihnen ihr Herz aufnehmen. Wer jemals in Angst, Not und Sorge war und dann den Frieden Gottes erleben durfte, der höher ist als all unser Denken und unser Verstehen. Ich glaube, der wird dieses Erlebnis nie mehr vergessen. Kommen wir zum nächsten Namen. Ihr seht, ich roll das Feld von hinten auf. Ewigvater oder auch Vater der Ewigkeit. Ja, was soll uns dieser Name sagen? Ist Gott auf ewig unser Vater und wir die unmündigen Kinder, auf die er aufpasst? Ich glaube kaum. Im Psalm 103 heißt es, Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Für mich bedeutet der Begriff Vater daher Erbarmen, Fürsorge, Liebe und Treue. Und das für immer, denn er ist ja unser Ewigvater. Ein guter Vater erzieht seine Kinder zu einem eigenständigen Leben. Er hält sie nicht dauerhaft klein. Menschliche Väter irren dabei allerdings manchmal und machen Fehler. Aber der Epheserbrief sagt uns, dass Gott der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt. Das heißt, er will nicht nur unser Bestes wie unsere irdischen Väter, er weiß auch ganz genau, was das Beste für uns ist. Und das Beste, was er für uns will, das ist ein Platz in seinem Reich, auf ewig. Und genau das ist es, was Jesus mit seinem irdischen Leben, mit seinem Leiden und Sterben für uns erwirkt hat. Er gibt uns Anteil an seiner Gerechtigkeit, an seinem Leben und wird somit Vater unseres ewigen Lebens. Beim nächsten Begriff wird schon ein bisschen variantenreicher. Heldengott, starker Gott oder auch in zwei Begriffen Kraft und Held. Bei dem Begriff Kraft kam mir gerade jetzt zu Weihnachten als erstes Mal die Ankündigung an Maria in den Sinn, dass die Kraft des Höchsten sie überschatten wird, damit sie als Jungfrau schwanger wird. Während seines Lebens auf Erden hat Jesus dann wohl unzweifelhaft sehr viel Kraft, Macht und Stärke gezeigt. In seinen Wundern, sei es die Heilungen oder die Sturmstillung oder was es da alles gab. Aber auch in seinen Predigten, wo die Menschen seine Vollmacht gespürt haben, wie es immer wieder heißt. Musst du vergessen, nicht vergessen weiterzuklicken. Kraft liegt auch allein in der Nennung des Namens Jesu. Wie es bei Propheten Joel heißt, wer seinen Namen anruft, wird gerettet werden. Was für ein starker Gott. Er ist so stark, dass ihn auch nichts und niemand daran hindern kann, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Etwas mehr Probleme hat mir das Wort Held gemacht. Das ist jetzt ja nicht mehr so unbedingt gebräuchlich. Ich habe mir da überlegt, ein Held könnte jemand sein, der etwas tut, was nicht jeder tun kann. Und der dabei dann auch noch erfolgreich ist. Jesus hat es gemacht. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen und hat sich zum Diener gemacht. Er war gehorsam bis zum qualvollen Tod am Kreuz und hat dort in der scheinbaren Ohnmacht und Niederlage dann den Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel. Und der letzte Begriff, der Wunderrat wird in ganz vielen Übersetzungen als zwei Namen genannt. Einmal wunderbar oder wunderbarer und dann Rat, Ratgeber, Berater. Beim ersten Teil wunderbar fällt mir als erstes ein, dass wir uns über ihn gehörig wundern werden und auch immer wieder wundern und staunen. Dass Jesus immer für eine Überraschung gut ist. Wir werden nie fertig werden, ihn kennenzulernen. Seine Gedanken sind um so vieles höher als alles, was wir denken und uns vorstellen können, wie der Himmel höher ist als die Erde, wie es bei Jesaja heißt. Und ich verbinde mit dem Wort Wunderrat auch immer die Verbindung zu dem wunderbaren Ratschluss, dem verwunderlichen Ratschluss, Gottes, seine aufsässigen Geschöpfe nicht dem Erdboden gleichzumachen, sondern in Gestalt seines Sohnes die Strafe auf sich zu nehmen, sodass gleichzeitig Gerechtigkeit und Gnade herrschen können. Ich habe schon wieder vergessen zu klicken. Somit hat Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht, wie es im 1. Korinther heißt. Wenn wir Jesus als unseren Ratgeber oder Berater annehmen, dann haben wir Zugang zu dieser göttlichen Weisheit. Er will unser guter Hirte sein. Und schließlich das schlichte Wort Rat hat für mich auch noch den Führungsanspruch. Ich denke da an Gemeinderat, an einen Bundesrat. Da steckt schon drin, dass Jesus nicht nur Hirte ist, sondern auch das Haupt der Gemeinde. Das waren jetzt ganz viele Wörter und Begriffe. Ich bin mir dessen bewusst, dass es sehr anstrengend ist, das im Hören aufzunehmen. Und deswegen möchte ich euch jetzt mit einem Lied eine kleine Erholung gönnen. Und dann mache ich weiter. Ja, die Folie brauchen wir erst nachher noch. Bitte nochmal ausblenden kurz. Danke. Ja, das waren jetzt die Namen, die mich da über Wochen beschäftigt und fasziniert und in ihren Bann geschlagen haben. Und all die Wochen dann die Frage, wozu diese Predigt? Was will uns Gott damit sagen? Ich meine, es ist natürlich immer gut, wenn man sich klar macht, wer kommt da an Weihnachten? Ist das nur einfach ein neugeborenes Kind oder vielleicht doch ein bisschen mehr? Es ist gut, wenn wir darüber nachdenken, wer Jesus wirklich ist, weil wir wollen ihm ja ähnlicher werden und uns dabei helfen. Aber für eine Predigt ist das ja schon arg wenig. Den ersten Hinweis habe ich dann Birgit zu verdanken. Ja, sie schaut ganz erstaunt da hinten. Und zwar hat sie mir ein kleines Büchlein geliehen von einer brasilianischen Frau namens Maria Emilie Baptista de Oliveira. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. In diesem Büchlein erzählt sie, dass Gott es ihr aufs Herz gelegt hat, ihn anzubeten. In dem Sinne, dass sie mal eine ganze Stunde lang zu ihm beten soll, ohne eine Bitte zu äußern, ohne für irgendetwas zu danken, was Gott getan hat. Gewissermaßen Gott nur mal einfach groß machen, ihm eine Liebeserklärung machen. Und durch diese Art der Anbetung, sagt diese brasilianische Frau, kommt man dann direkt vor den Gnadenthron Gottes und lernt überhaupt erst wirklich Gott zu lieben. Sie sagt dann auch, dass das am Anfang ziemlich schwer ist und dass einem die Worte ausgehen. Ich habe das natürlich ausprobiert und habe festgestellt, es ist so. Liegt vielleicht an meiner mangelnden Liebe zu Gott, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, eine Stunde lang das durchzuhalten, ist sehr mühsam. Und dann kamen dann auch gleich so Gedanken, was soll das alles hier? Du glaubst ja wohl nicht, dass Gott sich da freut, wenn du dich permanent wiederholst und dir nichts einfällt, also lass es doch bitte bleiben. Also klar, der Feind hat kein Interesse daran, dass wir Gott anbeten. Aber schon nach relativ, vielleicht 2-3 Wochen, wo ich das versucht habe zu üben, hat sich bei mir auch eine unglaublich große Freude eingestellt. Oft schon nach wenigen Sätzen dann. Ich hatte die letzten Wochen mit vielerlei Probleme zu kämpfen gehabt, von außen, im Freundeskreis, wo es Leuten schlecht ging, aber auch von innen. Und wenn ich es dann geschafft habe, mich davon loszulösen und Gott anzubeten, dann haben die Augen des Strahlen angefangen. Versucht's mal. Probiert es mal aus, ganz egal, wie es gerade in euch und um euch aussieht. Ganz egal, ob das jetzt Corona ist, was euch betrifft, ob es Beziehungsprobleme sind, gesundheitliche Probleme, Stress am Arbeitsplatz, was auch immer euch das Herz so richtig schwer macht. Versucht euch mal Gott anzubeten, ihn wirklich groß zu machen, dass ihr euch bewusst macht, wie mächtig er ist und wie gut und wie sehr er euch liebt und der Gott für euch ist. Ich denke, ihr werdet das Gleiche erleben wie ich. Es ist sehr viel, sehr vieles leichter zu ertragen und auch oftmals neue Wege zu entdecken, neue Kraft zu bekommen. Und ich denke, das ist auch ein Grund, weshalb Jesus sagt, als er über die große Bedrängnis am Ende der Zeiten spricht, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich bin überzeugt, dass er damit nicht nur die Erlösung meinte, wenn er dann zum zweiten Mal wieder auf die Erde gekommen ist, sondern auch die Erlösung, die es bringt, sich wieder ihm ganz zuzuwenden. Als ich anfing, mich in der Anbetung zu üben, habe ich sehr schnell gemerkt, dass diese vier Doppelnamen aus unserem Predigtvers da ungeheuer hilfreich sind dabei. Und damit haben sie mir dann gesagt, dass uns der Vers, der uns da die Geburt Jesu ankündigt, zunächst mal in die Anbetung auch führen soll. Dachte ich mir, fein, einen Grund für die Predigt haben wir ja schon mal. Ja, und dann ist mir bewusst geworden, genau, dass ich mir immer nur die Hälfte des Verses bisher angeschaut hatte. Es war mittlerweile ungefähr November, also über 2 Monate. Aber da steht ja noch was, was ich bisher so wie eine unwichtige Einleitung bisher außer Acht gelassen hatte. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Nun ist die Geburt eines Kindes, das wird uns unsere Schwester sicher bestätigen können, die das im November durchgemacht hat, erst immer ein Wunder. So ein kleines Menschlein kommt aus dem Bauch seiner Mutter und es ist alles angelegt. Also wenn es gut gegangen ist. Jesus wird als Mensch geboren, klein, schwach, hilflos, bedürftig. Was ein krasser Unterschied. Für den Sohn Gottes, der uns gegeben wird, der aus der Herrlichkeit des Vaters kommt und nach Gottes wunderbarem Ratschluss unser Bruder wird. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Ja, und wie kommt die Herrschaft auf die Schulter eines Neugeborenen? Bei dieser Frage war sofort der Gedanke in mir, dass derjenige, von dem das hier gesagt wird, der gleiche ist, der als Auferstandener sagen wird, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich denke, ihr wisst, wie dieser Vers aus dem Matthäusevangelium weitergeht. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Dieser Vers bei Jesaja, der scheinbar nur die Geburt eines besonderen Kindes ankündigt, fordert uns ganz offenbar dazu auf, durch Anbetung zu begreifen, wer da geboren wird und das dann allen weiterzusagen. Und mir scheint, das ist die einzig richtige Reaktion auf das Geschehen von Weihnachten. Und die Zeugen der allerersten Weihnacht haben uns ja genau das auch vorgemacht. Die Hirten und die Weisen, die Sterndeuter. Sie haben von der Geburt erfahren, sei es jetzt durch den Engel oder durch den Stern, und haben sich auf den Weg gemacht, das Kind zu suchen. So können auch wir immer wieder neu in der Bibel oder auch in unserem Leben, in der Begegnung mit anderen Menschen, auf die Suche gehen nach Jesus. Die Hirten und die Weisen haben begriffen, dass das ein ganz besonderes Kind war, das da in der Krippe lag. Und sie haben es angebetet und ihm alles gebracht, was sie sind und was sie haben. So können auch wir durch die Anbetung in unserem Herzen Jesus groß machen und ihm Raum geben. Immer mehr Raum in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem ganzen Leben. Wir können uns ihm zur Verfügung stellen, mit allem, was wir sind und haben, und uns von ihm verwandeln lassen, in Dienst nehmen lassen, erfüllen lassen. Und so hat Tobias ja mit uns auch gebetet an Heiligabend. Und der dritte Punkt, die Hirten und die Weisen haben anderen voller Freude erzählt, was sie erlebt haben. Ich weiß, von den Weisen steht das nicht so ausführlich in der Bibel, aber wenn so reiche, mächtige Leute ausziehen, um einen neuen König zu begrüßen und werden in einem Stall fündig und wissen trotzdem, dass das der neue König ist, also ich glaube, davon erzählt man sein Lebtag lang wahrscheinlich noch auf dem Sterbebett, oder? Und ich denke, genau das sollten wir auch tun. Von Jesus erzählen, wer er ist, was wir mit ihm schon alles erlebt haben. Auch wer er für unseren jeweiligen Gesprächspartner sein möchte. Und was Jesus mit dieser Welt noch alles vorhat. Als der Friedefürst, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht, der uns als wunderbarer Ratgeber alle Tage zur Seite steht, der als Lamm Gottes uns das ewige Leben schenkt und als starker Gott eines Tages sichtbar über alles herrschen wird. Gott suchen, ihn anbeten, von ihm erzählen. In meinen Augen heißt das nichts anderes, als in rechter Weise Weihnachten zu feiern. Wie gesagt, die Hirten und die Weisen haben es uns vorgemacht. Und Tobias hat ja auch am Heiligabend gesagt, das schönste Geschenk an Weihnachten ist Jesus. Er kommt uns ganz, ganz nahe. Er möchte zusammen sein in jedem Augenblick unseres Lebens. Und wie kann das gehen? Jesus ist stets unterwegs, als er auf Erden war und auch jetzt noch. Er ist unterwegs, um die Verlorenen zur Herde seines Vaters zurückzubringen. Und wenn wir uns mit ihm zusammen auf den Weg machen, dann werden auch wir seine Gegenwart immer haben, so wie es am Ende des Verses, am Ende des Matthäus-Evangeliums steht. Jesus, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht, gibt uns den Befehl, hinauszugehen, um alle Völker zu seinen Jüngern zu machen. Und wer diesem Befehl gehorcht, für den gilt dann auch die Verheißung: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende dieser Weltzeit. Kann es ein schöneres Weihnachtsgeschenk geben als die ständige Nähe Jesu? Jeden Tag? In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gesegnete Weihnachtszeit, heute und bis ans Ende unseres Lebens. Amen.